In Deutschland wird zu wenig gearbeitet. So sieht es jedenfalls Bundeskanzler Friedrich Merz. Und daher soll die tägliche Arbeitszeit steigen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf kündigte Arbeitsministerin Bärbel Baas noch für Juni, also vor der Sommerpause, an. Was kommt nun auf die Beschäftigten in Deutschland zu? Und müssen sie sich längere Arbeitszeiten einfach so gefallen lassen? Das Thema möchte ich besprechen mit Oliver Hilburger. Er ist Vorsitzender der Alternativen Gewerkschaft Zentrum. Einen schönen guten Tag, Herr Hilburger. Friedrich Merz sagte jüngst auf einem Empfang des Bankenverbands, wir haben uns ausgeruht, wir sind ein bisschen zu bequem geworden. Sind die Deutschen tatsächlich zu faul?
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Nein, das ist natürlich Blödsinn, und ist eine Geringschätzung der Menschen, die in Deutschland täglich arbeiten. Und offensichtlich hat Herr Merz und Menschen, die das Gleiche von sich geben, keine Ahnung von der Arbeitswirklichkeit von über 40 Millionen Beschäftigten in Deutschland, weil wenn er das kennen würde, dann würde er sowas nicht sagen. Wir haben in Deutschland nicht das Problem, dass die Menschen zu wenig arbeiten. Sie wissen es vielleicht, wir haben knapp 1,3 Milliarden Überzeiten in Deutschland und davon weit über die Hälfte unbezahlt. Also wir haben ganz andere Probleme wie diese Aussage, dass die Deutschen zu faul sind. Wir haben das Problem, dass möglicherweise wir viele in der sozialen Hängematte haben, die nicht arbeiten wollen. Das wäre mal ein Ansatz, dort genauer hinzuschauen.
Die Hans-Böckler-Stiftung, die dem DGB ja nahe steht, warnt jetzt trotzdem vor einer 73-Stunden-Woche. Teilen Sie diese Befürchtung?
Die teile ich nicht. Also man muss sehen, der DGB schießt sich jetzt auf ein Thema ein, spielt mit den Ängsten der Leute. Viele, die im Betrieb arbeiten, die in Deutschland arbeiten, für die stellt sich die Frage überhaupt gar nicht. Also die Debatte dreht sich ja um die Frage der 8 Stunden. Und es gibt eben in Deutschland die unterschiedlichen Arbeitszeitmodelle und überall, wo der DGB mit seinen Einzelgewerkschaften und seinen Betriebsräten in den Betrieben agieren, ist die Flexibilität der Arbeitszeit längst schon Realität. Wir nehmen mal ein klassisches Beispiel, Krankenhäuser. Da wird jede Pflegekraft, jeder Arzt oder Ärztin, die lachen über 8 Stunden. Also die arbeiten 10, 11, 12 Stunden. Das ist dort eher die Realität wie die Ausnahme. Also so zu tun, als wären wir A, wäre das ein Thema, das die Arbeitnehmer in Deutschland umtreibt, verkennt die Probleme, die wir in Deutschland haben.
Aber ist das Thema in den Betrieben bereits angekommen? Werden etwa die Betriebsräte Ihrer Gewerkschaft mit entsprechenden Forderungen der Unternehmen oder eben auch Sorgen der Beschäftigten konfrontiert?
Ja, also das kann man so einfach nicht beantworten. Also wir haben über 40 Millionen Beschäftigte in Deutschland in allen Schattierungen. Der Eindruck, der da entsteht, als wären wir in Deutschland, als hätten wir ein Problem mit den arbeitenden Menschen und dass man dort jetzt den Hebel ansetzen muss, der verkennt die tatsächlichen Ursachen des wirtschaftlichen Niedergangs, der Arbeitsplatzverluste in Deutschland. Das liegt eben nicht an einer zu geringen Arbeitsflexibilität oder an einer zu geringen oder zu hohen Arbeitszeit. Wir sind in den Produktionsbereichen, in der Produktivität in den letzten 10, 15, 20 Jahren jedes Jahr nach vorne geschritten. Also wir haben hochkomplexe Arbeitssysteme, wo Fachkräfte arbeiten, die in diesen hochkomplexen Arbeitssysteme jeden Tag volle Leistung bringen. Und das ist auch nicht nur der Industriearbeiter, das ist der Handwerker, das ist die im öffentlichen Dienst, die in den Büros arbeiten, auch die arbeiten quasi, wenn sie können, wenn sie gelassen werden, in Höchstform. Also von daher verkennt es die Situation der Probleme, die wir in Deutschland haben. Und die Diskussion erscheint mir ein Stück weit, als wollte man von den eigentlichen Problemen ablenken und konzentriert sich auf Felder, die Arbeitnehmer in Deutschland überhaupt gar nicht beschäftigen. Wir haben, nur um ein Beispiel zu nennen, wir haben mit Belgien die höchste Abgabenlast auf Gehälter, auf Löhne. Das ist ein Problem. Wir haben ein Problem, dass Hunderttausende von Arbeitsplätzen verloren gehen, mit diesen Arbeitsplätzen im Wesentlichen in der Privatwirtschaft. Die Privatwirtschaft schrumpft seit 2019. Dort wird Wohlstand generiert. Das sind die tatsächlichen realen Probleme, die Arbeitnehmer betreffen und weniger die Diskussion der Arbeitszeit. Wir haben eine hochflexible Industrielandschaft mit den unterschiedlichen Arbeitszeitsystemen. Also wer behauptet, dass dort ein Problem herrscht, hat wirklich keine Ahnung von der Materie.
Wenn wir jetzt aber trotzdem davon ausgehen, dass das ausufern könnte mit den Arbeitszeiten, welche Möglichkeiten haben Sie als Gewerkschaft dann oder als Betriebsräte, Auswüchse eben bei dieser Arbeitszeit zu verhindern?
Ja, also um keinen falschen Eindruck zu erwecken, es gibt natürlich schon die Gefahr, dass Menschen sich selber überfordern, indem sie kein Ende finden in der Arbeit oder dass sie eben durch Arbeitssysteme oder durch Arbeitgeber ja, maximalst konfrontiert werden mit längeren Arbeitszeiten. Aber dafür gibt es ja das Arbeitszeitgesetz in Deutschland, das regelt und die Debatte, die jetzt gerade geführt wird um den 8-Stunden-Tag, verkennt, dass es eine wöchentliche Höchstarbeitszeit gesetzlich vorgeschrieben für 48 Stunden kennt. So, und das sind ja Mindeststandards. Das bedeutet, es gibt, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, kein Drittel der Beschäftigten in Deutschland hat einen Betriebsrat oder hat eine Tarifbindung. Das heißt, ich glaube, das sind 15% oder sowas. Das heißt, der absolut größte Teil der Beschäftigten in Deutschland unterliegt gar nicht einem Tarifvertrag. Also reden wir über eine Situation, die der größte Teil über die DGB-Gewerkschaften überhaupt gar nicht abgedeckt werden kann. Das bedeutet, es müsste auf der einen Seite die Bereitschaft sein, dass die Arbeitszeiten, wie wir sie heute haben, auch so ausgeschöpft werden, dass die Leute eben, wie ich eingangs erwähnt habe, eben nicht die Hälfte der Arbeitszeit gar nicht bezahlt kriegen. Weil das ist ja das Problem. Es nützt ja nichts, wenn man tolle Regelungen hat, wenn am Ende diese Regelungen nicht eingehalten werden. Und da sind wir natürlich als Betriebsräte, die jetzt nicht auf der Gehaltsliste großer Arbeitgeber stehen, Stichwort Co-Management, was die DGB-Gewerkschaften ja in großen Konzernen ja sehr stark ja, für sich oder was wir denen unterstellen können, sondern es sind eben die freien Betriebsräte, wie wir sie sind, die den Beschäftigten verpflichtet sind. Und wir können quasi dort schon Druck ausüben und auch die Gesetze einhalten. Und das ist auch gut so. Und das ist mir wichtig an der Stelle zu sagen, die Debatte, die jetzt geführt wird, die der DGB hochzieht, weil er eben seine Schuld an dem Niedergang in Deutschland und an dem Niedergang überhaupt der Wirtschaft in Deutschland maßgeblich beteiligt ist, sowohl auch die Arbeitgeber, die da auch mit beteiligt sind, die 10, 15, 20 Jahre opportunistisch alles mitgemacht haben, was die Regierung der letzten Jahre und Jahrzehnte fabriziert haben, die lenken jetzt ab von den eigentlichen Themen, wo sie selber Verantwortung tragen. Es ist in Deutschland nicht das Problem der Arbeitszeit, die Probleme verursacht, die wir in Deutschland haben, wobei es dies nicht verursacht, diese Probleme, ist es natürlich auch keine Lösung, dass wir über so eine Scheindebatte diskutieren und so tun, als wären A, die Arbeitnehmer in Deutschland das Problem und die Flexibilität der Arbeitszeit.
Ich denke, Sie haben über dieses Tarifeinheitsgesetz gesprochen. Bleiben wir kurz dabei. Denn dieses sieht ja vor, dass nur die größte Gewerkschaft in einem Betrieb Tarifverträge abschließen darf. Erleichtert die dadurch praktisch fehlende Konkurrenz unter den Gewerkschaften es der Regierung, solche Regelungen wie eben diese Arbeitszeitverlängerung durchzusetzen?
Ja, jetzt haben Sie den Finger genau in die richtige Wunde gelegt. Das Tarifeinheitsgesetz ermöglicht dem DGB eine monopolartige Stellung. Das wird ja dadurch noch erhärtet in andere gesetzliche Maßnahmen, dass der DGB im Prinzip konkurrenzlos machen kann, was er will. Und genau das ist es, was ich damit sagen wollte, wenn wir jetzt über die 8 Stunden debattieren. Überall, wo der DGB mit seinen Einzelgewerkschaften in den Branchen aktiv ist, gibt es diese Aufweitung. Also das wird so getan, als würden die Leute 8 Stunden arbeiten. Erklären Sie das mal irgendjemand in der Pflege, in der Gastronomie, auf dem Bau, im Handwerk. Und da gibt es Tarifverträge, unter anderem auch von der IG Metall. Das ist nicht die Realität, das ist nicht die Lebensrealität der meisten Menschen, die berufstätig sind. Und dass eben solche Scheindiskussionen jetzt geführt werden können und dass es dort eben kein Widerspruch gibt, das liegt unter anderem an genau diesem Tarifeinheitsgesetz, in dem die damals große Koalition, die ja jetzt wieder regiert, aus SPD, die ja angeblich die Arbeitnehmer vertreten wollte, und die CDU, der man unterstellt hat, dass sie wirtschaftsnah ist, was sie nicht ist, in einem Klüngel für die DGB-Gewerkschaften und die organisierten Arbeitgeber dieses Tarifeinheitsgesetz auf den Weg gebracht haben. Und jetzt können die quasi alles miteinander auskuscheln, was sie die letzten 15 Jahre ausgekuschelt haben, zu Lasten der Wirtschaft und zu Lasten der Arbeitnehmer in Deutschland. Und deswegen ist das Tarifeinheitsgesetz ein wesentlicher Faktor, der diesen Gewerkschaftsmonopolstellungen Vorschub leistet und wir in Deutschland keine pluralistische Gewerkschaftslandschaft haben, wie wir sie zum Beispiel in Italien oder in Frankreich vorfinden, wo dann quasi eine Gewerkschaft, die nicht die Interessen ihrer Beschäftigten, und zwar auch der Beschäftigten, die nicht organisiert sind. Wir fühlen uns als Gewerkschaft ja auch vor alle Arbeitnehmer in Deutschland verpflichtet und nicht nur von ein ausgewähltes Klientel. Sicherlich, die finanzieren Gewerkschaften. Aber eine Gewerkschaft muss für sich in Anspruch nehmen, dass die lohnabhängig Beschäftigten, in dem Fall die lohnabhängig Beschäftigten in Deutschland, von ihrer Arbeit leben können, eine Familie gründen können und nicht von morgens bis abends Sorge haben müssen, dass morgen ihr Arbeitsplatz verschwindet.
Ich möchte abschließend noch zu Frau Baas, der Arbeitsministerin, kommen, denn die hat auf dem DGB-Kongress vor wenigen Tagen erklärt, sie würde das Thema am liebsten gar nicht anfassen, aber der Koalitionsvertrag lässt ihr eben keine Wahl. Was ist Ihr Eindruck? Lassen sich die Sozialdemokraten von der Union treiben oder sucht Baas nun eine Ausrede, in diesem Fall den Koalitionsvertrag?
Ja, also diese Antwort ist jetzt schwierig, weil ich habe es ja versucht zu erklären. Für mich ist diese Diskussion um den 8-Stunden-Tag eine Nebelkerze. Ja? Und ob jetzt die SPD nachgibt, wovon ich ausgehe, weil die DGB-Gewerkschaften, ich sage ja, der 8-Stunden-Tag ist nicht unser Problem. Es gibt Tarifverträge, die haben Öffnungsklauseln drin, die weit über die 8 Stunden hinausgehen. Ganze Branchen wären überhaupt gar nicht arbeitsfähig, wenn man an dieser starren Regelung festhalten würde. Auf der anderen Seite, wenn Sie in einem hochproduktiven Betrieb arbeiten, der Dreischichtbetrieb arbeitet, dann ergibt sich einfach aus der einfachen Mathematik ein 24-Stunden-Tag. Der lässt sich halt mal nicht auf einen 9-Stunden-Tag dreimal 9 Stunden hochrechnen, sondern da ist die 8 Stunden mathematisch eine Gegebenheit und da gibt es überhaupt gar keine Flexibilität und das ist ja die andere Seite der Medaille. Viele Arbeitgeber reden immer oder rufen immer nach Flexibilität, aber dort, wo sie die Möglichkeit hätten, wird oftmals die Flexibilität sehr einseitig ausgelegt, und zwar für die Unternehmer, aber nicht für die Beschäftigten. Von daher, um Ihre Frage zu beantworten, ich persönlich glaube, dass es eine Mogelpackung sein wird, die am Ende die SPD dazu führt, dass es die eh schon vorhandenen Öffnungsklauseln jetzt auch in ein Gesetz reinpackt, aber es hat überhaupt gar keine Relevanz. Nochmal, ich muss mich da an der Stelle wiederholen. Diese Diskussion wirkt so, als würden sich jetzt zwei stark machen, damit man wieder ein bisschen eine Polarisierung vortäuschen kann, dass es da Gegensätze gibt, die hart umfochten sind, aber das ist an den wirklichen Problemen zu 100% vorbeidiskutiert. Die eigentlichen Themen, die auf dem Tisch liegen, ist die massive Deindustrialisierung, die wir erleben, der massive Rückgang des Reallohnes, also die Kaufkraft, die schwindet, die hohe und extrem hohe Steuerabgabenlast auf Arbeit, sodass Arbeit immer unattraktiver wird. Das sind die ganz realen Probleme, die Beschäftigte in Deutschland umtreiben. Und das ist jetzt völlig egal, ob die sich in einer Fabrikhalle befinden, in einem Büro, in einem Krankenhaus oder auf der Straße.
Herr Hilburger, vielen Dank für Ihre Einschätzung und das Gespräch. Wir bleiben auf jeden Fall beim Thema dran.
Ja, herzlichen Dank.